Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie begrüßen zur Juli-Folge, sagen wir jetzt mal. Die Folge kommt relativ früh raus, also mitten in der WM. Die ersten Spiele sind rum und ja, steuerlich ist auch ein bisschen was passiert jetzt in den letzten Wochen. Ganz so lange ist es ja jetzt nicht her, aber trotzdem in den 2 Wochen haben wir ein bisschen was gesammelt, was wir heute vorstellen können. Und ja, weil das relativ viel ist, bin ich auch sehr froh, dass ich heute nicht alleine bin. Wir haben noch eine Partnerin mit am Start. Die Lisa Pfaff ist extra aus München angereist, um hier die Folge mit aufzunehmen. Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und Partnerin an unserem Münchner Standort. Grüß dich, Lisa. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
Das freut mich auch. Und ja, genau, dann starten wir direkt in Medias Res. Wir fangen an wieder wie immer mit der Steuerpolitik. Wir haben ein paar Sachen dabei. Und zwar das erste Thema, was super spannend ist, gerade für alle Praktiker im internationalen Steuerrecht, ist der sogenannte EU-Tax-Omnibus, der jetzt vorgestellt wurde. Den Omnibus kennen vielleicht sogar ein paar Rechtsanwälte, die uns zuhören. Auch wenn es nur vereinzelt Rechtsanwälte sein werden, weil Steuerrecht und Recht ist doch ein bisschen was anderes. Aber es gab schon mal einen anderen Omnibus und wird gerne als Metapher genommen, weil hier viele Sachen transportiert werden sollen. Und dieser EU-Tax-Omnibus, der hat es tatsächlich in sich. Also es ist im Endeffekt ein Reformpaket, in dem unter anderem die ATAD, die Mutter-Tochter-Richtlinie, die Zins- und die Lizenzgebühren-Richtlinie und auch die Fusionsrichtlinie bearbeitet und geupdatet werden sollen. Und wir haben mal so ein paar Kracher mitgebracht. Die wichtigsten Punkte jetzt ganz knapp und ganz in Kürze. Und zwar soll jetzt bei der Mutter-Tochter-Richtlinie beispielsweise die bisherige Mindestbeteiligung und die Mindesthaltedauer für die Beteiligungshöhe etc. soll gestrichen werden. Das wäre natürlich für die Praxis eine extreme Vereinfachung. Und generell überlegt man sogar hier, die Entlastung nicht mehr zwingend von Vorabgenehmigung oder von der Prüfung im Zahlungszeitpunkt abhängig zu machen, sondern dass das Vorfeld erstmal gewährt wird und dass man dann halt noch eine Prüfungsmöglichkeit im Nachgang hat oder den Behörden dann einräumt. Das wäre so ein, sag ich mal, Systembruch vom bisherigen System oder von der bisherigen Vorgehensweise. Und was jetzt insbesondere in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage, in der sich Deutschland befindet, nennen wir es mal so, das, was ganz interessant ist, ist im Bereich der ATAD, insbesondere für die Zinsschranke, ja, hat man sich ein paar Maßnahmen überlegt, die ja doch recht erfreulich für die Praxis wären, wenn sie denn umgesetzt wären. Das wären dann insbesondere Regelungen, die vereinheitlicht werden sollen. Und zwar soll grundsätzlich die Zinsschranke bei dem 30% EBITDA bleiben. Die Regelung kennt man ja auch, wenn man damit zu tun hat. Aber der Freibetrag, der bisher bei 3 Millionen Euro liegt, der soll tatsächlich, wenn alles durchläuft, dann auf 5 Millionen Euro angehoben werden. Und das ist was ganz Neues, der soll tatsächlich auch indexiert werden. Das heißt, alles, was mit Inflation die nächsten Jahre kommen soll, soll dann entsprechend auch direkt Auswirkungen auf den Freibetrag haben. Es sind noch ein paar Ausnahmen geplant, die so in Vergangenheit auch nicht Rede waren. Also zum Beispiel bei einem massiven EBITDA-Einbruch aufgrund Wirtschaftskrisen, beispielsweise Iran-Krieg oder Corona. Da hat man in den letzten Jahren scheinbar ein bisschen was von gelernt. Und das soll jetzt im Endeffekt eine Ausnahme formuliert werden. Inwieweit das dann ja umgesetzt wird, wird sich zeigen. Im EU-Rat ist ja auch die Einstimmigkeit vorausgesetzt. Das heißt, da wird es auch noch ein paar Diskussionen geben. Aber wenn sowas natürlich kommen sollte, packen wir das natürlich dann auch entsprechend in die Folge und wir würden uns extrem freuen, weil das für alle Praktiker natürlich eine massive Erleichterung und auch eine erfreuliche Regelung wäre. Genau, dann gehen wir schon in den nächsten Punkt. Wir hatten es in der letzten Folge ja auch schon mal angekündigt. Am 12.06. sollte planmäßig das 9. Gesetz zur Änderung von Vorschriften im Steuerberatungsgesetz und andere Vorschriften im Steuerrecht verabschiedet werden. Und das ist tatsächlich auch am 11.06. durch den Bundestag geprügelt worden und am 12.06. dann auch durch den Bundesrat gepeitscht worden. Das heißt, das Gesetz ist jetzt auch offiziell verabschiedet und es fehlt jetzt im Endeffekt nur noch die Verkündung und die Regelungen, die da drin geregelt sind, haben dann Wirkung. Und da würde ich jetzt auf das Tax-Update des Monats Mai verweisen, weil da haben wir die wichtigsten Punkte einmal vorgestellt. Ja, was rausgefallen ist, das hat man in der letzten Folge ja auch schon mal prominent erwähnt, ist die 1.000 Euro Inflationsprämie, die, sag ich mal, steuerfrei, sozialversicherungsfrei hätte ausgezahlt werden können, die ist rausgefallen. Beim Rest blieb es genau beim Regierungsentwurf. Ja, und der letzte Punkt in der Steuerpolitik, das ist generell nur nochmal ein Hinweis. Am 19. Mai 2026 kam jetzt eine relativ erfreuliche Nachricht. Und zwar wurde das DBA Deutschland-Ukraine neu gefasst. Und das ist jetzt im Endeffekt auch schon verabschiedet worden. Das heißt, wenn alles planmäßig durchläuft, wird das bis zum 01.01.2027 ratifiziert und ist dann entsprechend ab dem 1. Januar auch anwendbar. Insofern, wenn Sie Themen haben mit der Ukraine, insbesondere mit DBA, Deutschland-Ukraine, da auf jeden Fall schon mal reinlesen, weil da sind Sie zum 01.01.2027 perfekt vorbereitet. Ja, das war die Steuerpolitik. Dann können wir dann auch schon in den fachlichen Teil starten. Und da würde ich den Staffelstab übergeben an die Lisa. Die hat uns aus dem Bereich der Körperschaftssteuer was mitgebracht. Und es geht hier um 8b Absatz 3 KStG.
Genau, Philipp, vielen Dank für den Stab. Es geht um den altbekannten 8b, den wir ja alle kennen, des Körperschaftssteuergesetzes. Und der BfH hatte hier im April zu entscheiden. Und zwar ganz genau geht es um Paragraph 8b Absatz 3 Satz 4. Da geht es um Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung und Satz 5, da geht es um den Begriff des Nahestehens. Es ist ja bekannt, dass Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung dem Abzugsverbot nach § 8b unterliegen. Und jetzt hat sich hier eben die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit den Zinsen in diesem Zusammenhang? Im Sachverhalt war es konkret so, dass wir einen A haben, der war Alleingesellschafter und Geschäftsführer der A GmbH und hat zudem eine Beteiligung an der B GmbH gehalten, an der war er zu 66% beteiligt. An der B GmbH war er zudem erstmal Geschäftsführer und anschließend dann Prokurist. Jetzt hat die A GmbH der B GmbH ein Darlehen gegeben mit anschließender Rangrücktrittsvereinbarung sowie einem Zinsverzicht. Die Gesellschaft ist dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, sodass auf das Darlehen A GmbH eine Einzelwertberichtigung stattgefunden hat und die Zinsen, also dieser Zinsverzicht, wurde erfolgswirksam gebucht. Und jetzt hat sich eben die Frage gestellt, wie ist das steuerlich zu beurteilen vor dem Hintergrund des Paragraphen 8b? Das Finanzamt hat dann im ersten Schritt die Gewinnminderungen nicht berücksichtigt, hat gesagt, sowohl die Einzelwertberichtigung auf das Darlehen als auch die erfolgswirksame Buchung der Zinsen muss außerbilanziell wieder korrigiert werden. Das Finanzgericht hat daraufhin eine andere Meinung vertreten und zwar hat es hinsichtlich der Darlehensforderung zugestimmt, aber hat eben gesagt, Zinsforderungen sind davon nicht umfasst von diesem Abzugsverbot. Der BfH hat dem zugestimmt. Im Hinblick auf die Zinsforderungen hat nochmal ausgeführt, dass diese nicht von § 8b Absatz 3 Satz 4 erfasst werden, weil wir hier keine Korrespondenz mit der Steuerfreiheit haben und so ein Zinsverzicht ist keine der Darlehensgewährung wirtschaftlich vergleichbarer Rechtshandlung. Also sehr positiv, diese Entscheidung. Daneben hat der BfH sich noch zur Nähebeziehung geäußert. Das betrifft § 8b Absatz 3 Satz 5. Weil hier hatten wir ja eine natürliche Person. Also A ist ja eine natürliche Person, die an der A GmbH und der B GmbH, also zwei Schwestern, beteiligt war. Und also es gibt auch einen Ausschluss von Gewinnminderungen für dem Gesellschafter nahestehenden Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG. Aber weil wir eben hier eine Beteiligung einer natürlichen Person haben, ist es eben fraglich, inwiefern der Paragraph Anwendung findet. Und auch hier hat sich dann der BfH für den Steuerpflichtigen positiv entschieden und hat gesagt, eine natürliche Person ist vom Wortlaut des Paragraphen 8b Satz 5 nicht umfasst und erfreulicherweise trifft es hier also nicht zu. Sehr zu begrüßen die Entscheidung für die Steuerpflichtigen. Für die Praxis ist jedoch noch wichtig, dass man sich dann das Thema einer verdeckten Gewinnerschüttung weiterhin anschaut.
Ja, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit, wie du es gesagt hast. Sehr erfreuliche Entscheidung für den Steuerpflichtigen. Da lohnt es sich dann auch, den Verfahrensweg bis zum Ende durchzuziehen. Ist natürlich schön, wenn er Recht bekommen hat. Und da freut er sich natürlich, dass er die Zinsaufwendung, die ja auch tatsächlich eingetreten sind, dann entsprechend auch irgendwo aufwandswirksam Geld machen kann. Ja, besten Dank für den Ausflug in die Körperschaftssteuer. Dann hätten wir schon direkt das nächste Thema, die Einkommensteuer. Und zwar hast du noch ein anderes BfH-Urteil mitgebracht. Hier geht es grundsätzlich auch, also im weitesten Sinne, um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das hat jetzt mit den Zinsen auch ganz gut thematisch gepasst. Aber hier geht es tatsächlich darum, sind es Einkünfte oder nicht, wenn es um unentgeltliche Ratenzahlungsvereinbarungen geht.
Richtig, genau. Auch ein spannendes Thema. Hier hat der BfH im März so entschieden. Vom Sachverhalt war es so, dass ein Ehepaar ein Grundstück in 2021 an die eigene Tochter veräußert hat. Es war beim Ehepaar über 10 Jahre im Eigentum. Und da die Tochter nicht über genügend Liquidität verfügt hat, wurde der Kaufpreis gestundet, aber nicht verzinst. In der Steuererklärung hat das Ehepaar dann hier keine Kapitalerträge erklärt. Das Finanzamt hat dann diese Rechtsauffassung nicht vertreten und hat die Teilzahlungen herangezogen und hat sich anhand der Barwertminderung des Kaufpreises quasi den Zins- und Tilgungsanteil abgeleitet und hat entsprechend Kapitalerträge nach 20 Absatz 1 Nummer 7 ESTG erklärt, die auch dem gesonderten Einkommensteuertarif unterliegen. Daraufhin ist der Fall beim Finanzgericht gelandet. Das hat dem Ehepaar Recht gegeben, hat aber noch gesagt, dass diese unentgeltliche Stundung eine freigebige Zuwendung nach § 7 des Erbschaftssteuergesetzes ist. Und im nächsten Schritt kam dann der ganze Sachverhalt zum BfH und er hat sich hier ausführlich zu geäußert und zwar sehr positiv für uns Steuerpflichtige. Er hat hier verschiedene Normen geprüft und hat im ersten Schritt bejaht, dass wir hier keine steuerpflichtigen Erträge nach § 22 haben, also konkret 22 Nummer 1 Satz 3a Doppelbuchstabe b Satz 2, da die Voraussetzungen nicht vorliegen. Wir haben hier kein Leibrentenrecht vereinbart. Und jetzt zu dem spannenden Punkt. Der BfH hat zudem gesagt, es liegen keine Kapitalerträge nach 20 Absatz 1 Nummer 7 vor. Hier wird kein Entgelt angenommen. Es ist zivilrechtlich möglich, vollentgeltlich Wirtschaftsgüter ins Privatvermögen zu übertragen bei einer zinslosen Stundung der Kaufpreisforderung. Und dann muss dies entsprechend auch steuerlich anerkannt werden. Auch wenn es unter fremden Dritten nicht üblich ist. Auch § 12 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes bietet hier keine Grundlage. Was anderes wäre wirklich nur dann anzunehmen, wenn man jetzt eine Zinsabritte verschleiern möchten, wollen würde oder einen Gestaltungsmissbrauch vorlege. Sehr positiv und hier tritt der BfH auch von der ursprünglichen Rechtsauffassung ab und entscheidet hier tatsächlich positiv für uns Steuerpflichtige. In § 20 des Einkommensteuergesetzes, und zwar Absatz 2, Satz 1 Nummer 7, gibt es auch noch die Norm, die den Rückzahlungsgewinn gegebenenfalls besteuern würde. Auch das wurde hier verneint, weil hier keine Gegenleistung oberhalb der Anschaffungskosten der Forderung vorliegt, sondern es einfach sich ausschließlich um Tilgungsbeträge gehandelt hat. Zuletzt hat der BfH sich noch dazu geäußert, zu § 7 des Erbschaftssteuergesetzes, was das Finanzamt ja noch bejaht hatte, dass eine freigebige Zuwendung aufgrund der unentgeltlichen Stundung vorliege. Und auch das hat der BfH verneint, auch das liegt hier nicht vor, weil wir eben hier eine zivilrechtlich anzuerkennende vollentgeltliche Veräußerung haben. Es sei stark vom Darlehen abzugrenzen, die Tochter hat hier kein Kapital bekommen. Also damit zusammenfassend, der BfH ändert die bislang ergangene Rechtsprechung im Hinblick auf die zinslose Stundung und wir können uns daran erfreuen.
Definitiv, das nehmen wir natürlich gerne mit. Also lauter positive Urteile, die du hier mitgebracht hast, da werden sich unsere Hörer freuen und kann man natürlich in die nächsten Folgen dann auch gerne wieder mitnehmen. Also wenn du weiter positive Nachrichten hast, bist du immer herzlich willkommen.
Schön.
Genau, wir haben noch zwei weitere Themen aus der Ertragssteuer, aber um mal ein bisschen Luft zu holen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, das sacken zu lassen, machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. So, wir bleiben in der Ertragssteuer. Wir haben noch ein Thema. Klar, es ist WM. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwo ein Thema raussuchen, was thematisch in die WM reinpasst. Und das Finanzgericht hat es uns da relativ einfach gemacht, weil es kam jetzt ein relativ neues Urteil raus. Und das Finanzamt bzw. das Finanzgericht hat sich nämlich mit Prämien eines Fußballspielers als Markenbotschafter beschäftigt. Hintergrund der ganzen Geschichte, es war ein junger Spieler und eine bekannte Sportmarke hat sich diesen jungen Spieler rausgepickt, weil sie entsprechend Potenzial gesehen hat, hat den entsprechend mit Ausrüstung, Sportartikeln etc. dann ausgerüstet und ausgestattet und der Spieler hat entsprechend auch mit diesem kompletten Ausrüstungspaket dann auch die Spiele absolviert. Und der Vertrag, der hier geschlossen wurde zwischen dem Ausrüster und dem Spieler, der hat dann entsprechend vorgesehen, dass bei bestimmten sportlichen Ereignissen, beispielsweise das erste Ligaspiel, das erste Tor und andere besondere Ereignisse, dass da eine kleine Prämie gezahlt wird. Also rein spekulativ ist es im Endeffekt nur gezahlt worden, weil das sportliche Ereignis eingetreten ist. Was hat der Spieler gemacht? Der hat die Einkünfte natürlich so wie sich's gehört, erklärt gegenüber dem Finanzamt, hat das als sonstige Einkünfte nach 22 ESTG deklariert. Und wie es meistens so kommt, das Finanzamt war nicht einverstanden und ist hier reflexartig darauf gesprungen. Wir haben einen Profisportler, der hat entsprechend von einer Marke oder von einem Ausrüster Geld bekommen. Das müssen doch gewerbliche Einkünfte sein. Das hat das Finanzamt dann auch durchgezogen, setzte dann entsprechend auch Gewerbesteuer fest. Und was jetzt spannend ist, der Kläger bzw. der Profisportler oder Ich vermute mal, der Steuerberater des Profisportlers hat sich dann auch gegen diese gewerblichen Einkünfte im ersten Schritt gar nicht gewehrt, sondern ist vors Finanzgericht gezogen, nachdem der Einspruch nicht erfolgreich war und wollte eigentlich nur das Namensrecht des Spielers praktisch aktivieren und dann abschreiben, was dazu geführt hätte, dass die Gewerbsteuer nicht festgesetzt worden wäre, weil ein negativer Gewerbeertrag rausgekommen wäre. So, jetzt hat sich das Finanzgericht mit dieser Thematik beschäftigt und kam jetzt sehr überraschenderweise zu dem Ergebnis, dass gar keine gewerblichen Einkünfte vorliegen. Also im Endeffekt 22 ESTG wäre richtig gewesen, weil hier ganz klar ausgedrückt keine aktive Werbeleistung vorlag. Kann man sehen, wie man will. Also ich hatte da jetzt grundsätzlich auch ein Stück weit die Werbeleistung gesehen. Aber eine aktive Werbeleistung wurde hier nicht gesehen. Und das Finanzgericht hat hier darauf abgestellt, dass diese Zahlung ja nur ganz spezielle Ereignisse vorausgesetzt hat, dass das wirklich spekulativ war. Man setzte auf eine spätere Bekanntheit des Spielers und nur wenn er sein erstes Tor schießt, wenn er seine ersten Ligaspiele etc. dann macht, dann gibt es entsprechend diese Zahlung. Also nicht diese reflexartige Zahlung, wir machen einen Vertrag und er kriegt laufend irgendwelche Kohlen. Nein, der hat das nur bei diesen Ereignissen dann bekommen. Ja, und das hat dem Finanzgericht dann entsprechend gereicht, um zu sagen, wir sind hier gar nicht in der Gewerblichkeit, sondern eher in den privaten Einkünften, im 22 ESTG, also sonstige Einkünfte. Und Ergebnis von dieser ganzen Geschichte ist, dass das Finanzgericht dann gesagt hat, da müssen wir uns über dieses Namensrecht gar keine Gedanken machen, weil eine Namensrechtabschreibung im Rahmen des 22 ESTG, die gibt's nicht. Ja, und das ist im Endeffekt auch das Ergebnis gewesen. 22 ESTG, keine Namensrechtsabschreibung. Ich denke mal, dem Profisportler oder dem Jungfußballer wird das entgegengekommen sein. Allerdings muss man hier ganz klar betonen, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Das ist eine Revision beim BFH anhängig. Und ich bin mal gespannt, wann das entschieden wird und wie es entschieden wird. Weil klar, der Reflex wäre auch bei mir erstmal gewesen. Das sind gewerbliche Einkünfte und 15 ESTG wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, hätte ich mir zumindest im Vorfeld gedacht, ohne mir den Fall direkt genauer anzuschauen. Aber das wird noch spannend, wie der BFH hier entscheidet. Passend zur WM, das heißt bei dem nächsten Deutschlandspiel, wenn Sie eingeladenen Leute kurz langweilen wollen oder kurz abholen wollen, können Sie das natürlich vor Anstoß einmal mitgeben. Da haben Sie natürlich einen kleinen Karlauer, den Sie da zum Besten geben können. Ja, dann haben wir noch ein letztes Thema aus der Ertragssteuer, bevor wir dann auch endlich in die Umsatzsteuer kommen. Lisa, du hast noch ein Thema mitgebracht und zwar geht es hier um die Passivierung von Verbindlichkeiten im Insolvenzverfahren und ich bin gespannt, ob es wieder eine gute Nachricht für den Steuerpflichtigen ist.
Danke Philipp, genau. Hier hat der BFH ebenfalls im April 2026 entschieden, ein Thema, das ja leider aktuell ist. Im Sachverhalt ging es darum, es gab diverse Darlehensforderungen zwischen zwei Gesellschaften, nennen wir sie mal A und B GmbH. Und kurz darauf hat die A GmbH das Insolvenzverfahren eingeleitet und die B GmbH hatte dementsprechend noch offene Darlehensforderungen nebst Zinsen und diese hat sie dann zur Insolvenztabelle angemeldet. Einige Jahre später, 5 Jahre später, haben dann die B GmbH und der Insolvenzverwalter der A GmbH einen Vergleich abgeschlossen und die B GmbH hat daraufhin die Forderungsanmeldung zurückgenommen. Einige Jahre später hat der Insolvenzverwalter dann die Steuerbilanz für die Gesellschaft erstellt und hat diese Verbindlichkeit gewinnwirksam ausgebucht und als steuerfreie Einnahme dann in der Steuererklärung erfasst. Das Finanzamt hat gesagt, diese gewinnwirksame Ausbuchung sei zutreffend, aber steuerpflichtig. Und dann kam Finanzgericht und BFH ins Spiel. Grundsätzlich sei hier erstmal auszuführen, wir müssen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz unterscheiden, wie denn diese Verbindlichkeit im Insolvenzverfahren jetzt zu beurteilen ist. Und da heißt es handelsbilanziell erstmal grundsätzlich in § 247 Absatz 1, dass Schulden in der Handelsbilanz zu passivieren sind, wenn der Unternehmer dem Inhalt und der Höhe nach zu einem bestimmten Leistung gegenüber einem Dritten verpflichtet ist, die vom Gläubiger erzwungen werden kann und am Bilanzstichtag eine gegenwärtige wirtschaftliche Belastung darstellt. Und jetzt stellt sich hier die Frage, ist denn hier eine wirtschaftliche Belastung da gewesen oder nicht? Keine wirtschaftliche Belastung liegt vor, wenn mit einer Geltendmachung der Forderung durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu rechnen ist. Dies ist allerdings nicht bei einer Überschuldung vorliegend. Also das hat ja jetzt nochmal ausdrücklich der BFH klargestellt. Obwohl quasi die Forderung vorliegend nicht geltend gemacht wurde, im Insolvenzverfahren hat sie weiterhin Bestand. Das heißt, in der Handelsbilanz sind die Voraussetzungen für eine Passivierung nicht entfallen. Wir haben keine gewinnwirksame Ausbuchung. Durch den gerichtlichen Vergleich haben wir keinen Forderungsverzicht, sondern lediglich eine Verpflichtung, die Forderung im Insolvenzverfahren nicht geltend zu machen. Und die Steuerbilanz folgt hier der Handelsbilanz. Hier ist noch § 5 Absatz 2a ESTG zu beachten. Da heißt es konkret, für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind. Dieses hier nicht vorliegend, nicht zutreffend, wurde auch nochmal bestätigt. Diese Norm ist einfach nicht einschlägig, so dass wir hier auch kein Passivierungsverbot haben. Wir können also oder müssen unsere Verbindlichkeiten sowohl handels- als auch steuerbilanziell weiterhin passivieren. Es ist bedeutend für die Praxis, für die insolvenzrechtliche Praxis. Wäre es anders, dann hätte hier das gravierende Folgen für alle Insolvenzverfahren. Als Beispiel hätte man ja höhere Erträge vermutlich und dann hätte die Finanzverwaltung auch eine höhere Befriedigungsrate im Insolvenzverfahren. Also erst tatsächlich, wenn hier eine Verjährung vorliege, wäre das zum Beispiel ein Grund, die Verbindlichkeit auszubuchen. Und noch ein Hinweis, die Forderung muss trotzdem separat betrachtet werden, also bei der anderen Gesellschaft. Hier gilt jetzt kein Korrespondenzprinzip, die kann trotzdem gegebenenfalls berichtigt werden.
Das nehmen wir natürlich gerne mit. Also im Endeffekt ja auch wieder eine positive Nachricht, auch wenn es kein schönes Thema ist mit der Insolvenz. Du hast gesagt, es wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr verfolgen. Man liest es ja täglich in der Presse, wie viele Unternehmen da jetzt am Rand des Kollapses stehen oder schon einen Schritt weiter sind und die Insolvenz anmelden müssen. Von daher, wenn Sie in dem Themenbereich unterwegs sind, schauen Sie sich das Urteil auf jeden Fall an, damit Sie dann auch für die Steuererklärungserstellung und für die Jahresabschlusserstellung vorbereitet sind.
Genau.
Super, besten Dank. Dann können wir auch den Teil des Ertragssteuerrechts schließen und gehen nochmal kurz in die Umsatzsteuer, bevor wir dann zur Statistik des Monats kommen. Und zwar habe ich jetzt in Alex' Abwesenheit den Staffelstab der Umsatzsteuer einmal übernommen. Ich halte es aber relativ kurz und würde hier grundsätzlich mal auf das Vorsteuervergütungsverfahren eingehen. Ist ja relativ bekannt in der Praxis. Also alle Unternehmen, die im Ausland irgendwo aktiv sind und Umsatzsteuer gezahlt haben in den jeweiligen Ländern, wollen sich natürlich nicht unbedingt dort registrieren. Und der Mechanismus des Vorsteuervergütungsverfahrens sieht vor, wenn man sich in Deutschland registriert hat für die Umsatzsteuer, dass man dann vereinfacht gesagt die Vorsteuer aus dem Ausland relativ einfach zurückholen kann. Da gelten Fristen und auch ein besonderes Verfahren. Und genau dieses besondere Verfahren, das soll jetzt tatsächlich mal ins 21. Jahrhundert geholt werden. Also es soll eine Digitalisierung stattfinden. Und es gibt noch ein paar Erleichterungen, da komme ich dann aber gleich zu. Also es ist generell jetzt vorgesehen, eine digitale Antragstellung zu machen und Papiernachweise, wie es jetzt in Vergangenheit der Fall war, dass man dann auch Rechnungen, Einfuhrbelege etc. dann per Papier einreichen konnte, das wird abgestellt. Das soll jetzt auch digital über das Online-Portal des BZST erfolgen. Und man kann tatsächlich, wenn es eine relativ große Masse an Belegen ist, das über ein Speichermedium, beispielsweise einen USB-Stick dann machen. Hat man jetzt eben gerade auch schon gesprochen, die sind auch relativ teuer geworden, die ganzen Speichermedien. Aber das ist grundsätzlich möglich. Und was sehr, sehr erfreulich ist, also die Erleichterung, die ich eben angekündigt hatte, bis zu einem Schwellenwert von 250 Euro ist der Nachweis nicht mehr zwingend erforderlich. Also alles, was unter 250 Euro ist, ist erstmal so als Kleinbetragsberechnung dann abzustempeln. Das BZST kann dann zwar die Originalrechnung und die Belege dann anfordern, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man diese Erleichterung dann entsprechend auch in Anspruch nehmen kann, damit das BZST hier auch nicht jeden einzelnen Fall prüfen muss. Also insofern eine sehr erfreuliche Änderung, die jetzt auf uns zukommt. Einerseits die Digitalisierung. Achten Sie darauf, dass Sie die Belege, wenn sie nicht digital vorliegen, im Zeitalter der E-Rechnung sollte das jetzt sowieso zeitnah funktionieren. Aber falls das nicht der Fall sein sollte, gerade für vergangene Fälle aus letztem Jahr, dann schauen Sie, dass Sie das einscannen, dass Sie das online auch übermitteln können, damit Sie hier den ganzen Papierwust, den Sie einmal hinschicken, nicht wieder zurückgeschickt bekommen und dann eben doch nochmal einscannen müssen. Insofern schauen Sie sich das Thema gerne an. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes, dass Sie sich da im Zweifelsfall noch ein paar Informationen holen können. Und wie gesagt, wenn Sie das hinter die Ohren schreiben, dann sind Sie auch für das kommende Verfahren dann entsprechend gut vorbereitet. Ja, dann schließen wir den Bereich der Umsatzsteuer, kommen wir noch schnell zur Statistik des Monats. Und das ist eine relativ aktuelle Statistik, die jetzt rauskam, auch wenn sie sich etwas alt anhört. Und zwar geht es hier um die Einkommensteuer bzw. um die Steuerpflichtigen des Jahres 2022. Wie gesagt, es ist eine relativ neue Statistik, auch wenn sich's alt anhört. Hintergrund ist, dass die Finanzämter für das Jahr 2022 auch ein bisschen Zeit brauchen, um alle Fälle abzuarbeiten. Und man geht da in der Regel von 3,5 Jahren aus. Das heißt, die sind jetzt um. Deshalb kriegt's jetzt auch die Statistik für das Jahr 2022. Und was hier ganz spannend ist, hier werden tatsächlich mal die Steuerpflichtigen, die jetzt eine Steuererklärung abgegeben haben, in einzelne Gruppen eingeteilt. Also, fangen wir mal an. Es gibt insgesamt 3,2 Millionen Steuerpflichtige, die mit dem Spitzensteuersatz von mindestens 42% besteuert werden. Und das ist schon ein relativ hoher Brocken, wenn man das jetzt nochmal in Zahlen fasst, weil auf diese Steuerpflichtigen entfällt ein Einkommen von 621 Milliarden Euro. Das sind insgesamt 30% der Gesamteinkünfte aus Deutschland. Und die zahlen tatsächlich mit ihrem Einkommen 186 Milliarden Euro an Steuern, also Einkommensteuer, Lohnsteuer etc. Und das macht ungefähr die Hälfte des kompletten Einkommensteueraufkommens aus. Das heißt, diese 7,4% aller unbeschränkt Steuerpflichtigen, die zahlen tatsächlich 50% der gesamten Einkommensteuer. Ziemlicher Brocken. Jetzt habe ich aber trotzdem eine Schätzfrage, auch wenn ich versprochen habe, dass ich das nicht mache. Lisa, was würdest du schätzen, 2022, wann der Spitzensteuersatz für den Steuerpflichtigen greifend würde? Die Einkommensgrenze zu versteuerndes Einkommen.
Ha, gute Frage.
Ich finde die Frage auch extrem fies, weil ich habe mir im Vorfeld auch immer Gedanken gemacht. Also klar, man kennt das ja als Steuerberater, aber mit Spitzensteuersatz suggeriert man ja grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr hohe Einkünfte.
Gut, du hast jetzt gesagt, wir haben 623 Milliarden und die zahlen ja trotzdem nicht 42%, sondern nur um die 150 Milliarden Steuern, hast du gesagt.
186, ne? Genau.
186 Milliarden. Okay, das heißt, einige liegen mit dem Durchschnittssteuersatz deutlich unter dem Spitzensteuersatz, richtig?
Genau. Also es wäre im Endeffekt die Frage, ab wann greift denn der Spitzensteuersatz? Das wäre jetzt was für die Steuerberaterprüfung gewesen. Ich glaube, die gemacht hätten...
200.000.
Tatsächlich hätte ich auch relativ hohen Betrag geschätzt, es waren aber nur 58.000.
Ui.
Ja, wie gesagt, man suggeriert dann immer den Spitzensteuersatz mit einem hohen Einkommen, also ja. Vergleichsweise hoch, 58.000 ist trotzdem noch viel, aber der greift mittlerweile schon relativ früh und das hat sich in den letzten Jahren auch immer weiter nach unten verschoben, das heißt, man ist da auch relativ schnell drin. Genau.
Okay.
Ja, aber was auch noch spannend ist, diese 7,4%, die werden dann auch nochmal aufgeteilt in die reichen Steuersätze. Ich glaube, da vielleicht hast du den Steuersatz im Kopf gehabt mit der Einkommensgrenze.
Ja.
Der greift dann bei 277.826 Euro, wenn man es genau nimmt, für das Jahr 2022. Und da gab es tatsächlich 141.000 Leute, die entsprechend diesen Steuersatz oder diese Grenze gerissen haben. Das ist ungefähr 0,3% aller unbeschränkt Steuerpflichtigen und die erzielen tatsächlich 7,6% aller Einkünfte hier in Deutschland und tragen damit auch 15,3% der Gesamtsteuerlast oder des Gesamtsteueraufkommens in Deutschland. Und die letzte Statistik, die ich Ihnen jetzt noch um die Ohren haue, dann haben Sie auch genug gehört, was der Zahlenwust von 2022 angeht. Die Steuerpflichtigen haben insgesamt ein Einkommen von 2,1 Billionen Euro Gesamteinkünfte erzielt. Sind 5,2% mehr als 2021. Das heißt, die Entwicklung ist grundsätzlich positiv. Hoffen wir, dass das in den nächsten Jahren weitergeht. Wir werden es dann nächstes Jahr im Juni, Juli hören, wenn dann 2023 veröffentlicht wird. Sind wir mal gespannt, in welche Richtung das dann läuft. Ja, damit würde ich die Folge auch beschließen. Dann bedanke ich mich als allererstes bei dir, Lisa, für die Anreise und dass du dabei warst.
Sehr gerne, ich komme wieder und dann hoffentlich wieder mit positiven Nachrichten.
Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Bin ich mal gespannt, ob das klappt, weil das waren heute schon sehr, sehr gute Nachrichten, die du da mitgebracht hast. Und ja, also da nochmal besten Dank, dass du dabei warst. Und ich bedanke mich natürlich dann auch bei unseren Hörern und Zuhörerinnen, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Und ja, wir freuen uns, wenn sie in der nächsten Folge dann auch wieder einschalten. Und bis dahin wünschen wir viel Spaß bei der WM und sagen natürlich ja, danke und wir hören uns dann in der nächsten Folge bei Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.